Frau Dr. Frommholt, vielleicht rufen Sie uns kurz noch einmal in Erinnerung, wie sich eine Long-Covid-Erkrankung äußert und auch wie viele Menschen in Deutschland derzeit davon betroffen sind.
Ja, sehr gerne. Es geht insbesondere erst einmal darum, ein Verständnis dazu zu entwickeln, dass wir nicht nur von infizierten Gestorbenen und Genesenen sprechen. Wir müssen verstehen, dass die Genesenen sich nochmal in drei Untergruppen aufteilen. Und das ist wichtig fürs weitere Verständnis. Das ist die Gruppe 1. Die haben, es sind Patienten mit sehr, sehr milden Symptomen, die auch dann weiter gar keine Long- oder Post-Covid-Symptome haben, die dann wirklich gesund sind. Dann gibt es die Gruppe 2, das sind Patienten mit sehr, sehr schweren Akutverläufen, also lange Beatmungszeiten auf den Intensivstationen, dem Tod wirklich gerade so von der Schippe gesprungen, also wirklich sehr, sehr hochakute und sehr schwere Akutverläufe. Und diese Patienten haben sehr typische Post-Covid-Symptome, die sich zusammensetzen aus Leistungsminderung, aus falscher Atemtechnik, aus Geruchsgeschmacksstörungen und auch noch neurologischen Symptomen, wie zum Beispiel so Taubheitsgefühlen oder Gangunsicherheiten. Und das sind Symptome, die sozusagen zu dem akut sehr schweren Krankheitsbild noch mit dazugehören. Diese Patienten oder auch Post-Covid-Patienten können wir wirklich sehr, sehr gut mit der Reha-Medizin behandeln und haben auch gute Chancen, dass diese Patienten wieder in ihren Alltag eingegliedert werden. Sorgen bereitet mir am meisten die Gruppe 3. Das sind Patienten mit einem milden bis moderaten Akutverlauf, häufig auch gar nicht im Krankenhaus aufgenommen gewesen, vermehrt junge Patienten zwischen 20 und 50 Jahren, häufig ohne Vorerkrankungen. Es gibt mittlerweile Studien, auch eine Studie aus Köln ist dabei, die auch unsere klinischen Erfahrungen unterstützt, dass es zu 2/3 Frauen sind, zu 1/3 Männer. Und diese Patienten entwickeln mit einer gewissen Latenz, also so mit 1 bis maximal 4 Monaten nach der Akuterkrankung, erneute Symptome, die sehr heterogen sind und auch manchmal vielleicht gar nicht so wirklich mit der Akuterkrankung in Einklang gebracht werden. Und diese Patienten haben dann typischerweise eine ausgeprägte Fatigue-Symptomatik, also eine bleiernde Müdigkeit, neurologisch-kognitive Einschränkungen, die eben hingehen bis zu ja, demenziell anmutenden Symptomen. Es gibt Fortfindungsstörungen, Konzentrationsprobleme. Die Patienten vergessen wirklich Dinge und das sind Patienten, die nicht vorerkrankt sind im neurologischen Bereich und die sonst ganz normal ihren Alltag gemanagt haben. Dazu kommen auch noch Haarausfall, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und vegetative Entgleisungen, also Neigung zu schnellem Herzschlag und zu Blutdruckentgleisung. Und diese Patienten sind viel, viel schwieriger rehabilitativ auch zu behandeln. Und wenn man, Sie hatten gefragt, wie hoch die Zahl dieser Patienten ist, wenn man jetzt nur die Gruppe 3 anschaut, müssen wir aus der Studienlage heraus von 10 bis 20% der Infizierten ausgehen. Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass die Zahl möglicherweise bei 400.000 plus x Patienten liegt, mit denen wir jetzt hier zu tun haben.
Weiß man denn schon, wovon es abhängt, ob diese Folgeerscheinungen auftreten oder man davon verschont bleibt?
Das ist da die Krux an der Sache, das weiß man nicht. Also wir haben unter diesen Patienten eben häufig auch junge Patienten ohne irgendwelche Vorerkrankungen. Wir haben auch, sagen wir mal, mittelalte Patienten. Aber wir können, es gibt keinen Biomarker, es gibt keine Risikokonstellation, die uns jetzt sagt, der und der Patient entwickelt Long-Covid-Symptome, also gehört zu Gruppe 3 sozusagen, oder eben nicht. Und deswegen ist das Beste, was wir tun können, eben weiterhin Prävention zu betreiben, weil am besten ist es, man infiziert sich erst gar nicht. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Es geht nicht nur darum, wie schwer ist der Akutverlauf, sondern es geht eben auch darum, kann es sein, dass ich Long-Covid-Symptome bekomme, die manchmal durchaus viel, viel einschneidender dann sind für die betroffenen Patienten, weil es tatsächlich auch Patienten darunter gibt, und das sind nicht wenige, die eben weiterhin arbeitsunfähig sind, die möglicherweise auch erwerbsunfähig sind. Mhm.
Gibt es denn schon spezifische Behandlungsformen für diese Krankheit oder tappt man da noch völlig im Dunkeln?
Also wir gehen ja davon aus, dass es möglicherweise eine Autoimmunerkrankung ist, wie es auch bei anderen postviralen Symptomen auftreten kann. Hieran wird noch geforscht. Das ist sehr wichtig, diesen Punkt weiter zu verfolgen, weil man dann möglicherweise medikamentöse Therapieansätze hat. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine medikamentöse Therapie für oder gegen Long-Covid.
Sind Sie denn der Ansicht, es braucht spezielle Versorgungsstrukturen für diese, für die Patienten, die so erkrankt sind? oder sollte man sich einfach an die Hausarztpraxis wenden? Was raten Sie Menschen, die
von den... Ich plädiere ja ganz stark dafür, dass sich nicht nur die Post-Covid-Ambulanzen, die wir jetzt schon haben, an den Universitätskliniken, sondern dass sich wirklich Long-Covid-Kompetenzzentren bilden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Verknüpfung von Akut- und Reha-Medizin in diesen Zentren bündeln. Ich glaube auf jeden Fall, dass es überbrückend auf jeden Fall wichtig ist, diese Kompetenzzentren Long-Covid zu etablieren, wo Patienten eben auch gesteuert werden können. Die Patienten jetzt aus Gruppe 3 haben praktisch keinerlei oder kaum Anlaufstellen. Die wissen überhaupt nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und da ist es eben wichtig, dass die Patienten in den Long-Covid-Kompetenzzentren von Anfang bis Ende betreut werden. Also von der Diagnosestellung Long-Covid über weitere Diagnostik bis hin zu möglichen ambulanten oder stationären Reha-Verfahren. Und auch danach, wie geht es danach weiter? Muss man noch weitere Therapien anschließen oder muss ich vielleicht auch wirklich am Arbeitsplatz was ändern? Müssen da die Patienten weiter unterstützt werden? Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Reha und Akutmedizin da viel mehr zusammenarbeitet. Weil man darf ja nicht vergessen, Deutschland hat ein super Gesundheitssystem, aber die Kommunikation zwischen den beiden Säulen, Akut und Reha, funktioniert eben nur rudimentär im Moment.